Zu Beginn möchte ich mit uns beten. Jesus, was für ein Geschenk, dass du der gute Hirte bist, der sein Leben für die Schafe gibt, der da ist, der für seine Menschen sorgt. Was für ein Geschenk, dass du, guter Gott, der Hirte bist. Und mit deinem guten Geist uns längst und Richtung gibst. Und du siehst, mit was wir jeweils hergekommen sind, was den heutigen Morgen schon gefüllt hat, die vergangene Woche, und was spätestens mit dem Montag wieder kommt, in dieser zweiten Woche nach den Pfingstferien. Und wir leben davon, dass du hineinredest und uns Richtung gibst, mitten in dem, was gerade los ist. Und ich bin gespannt, was du vorhast, auch durch deine Worte. Du machst dieses Versprechen, guter Gott, dass du deine Worte losschickst, um das zu bewirken, wozu du sie losgeschickt hast. Und ich bitte dich echt um dieses Wunder, dass das auch heute passiert, dass du mitten in unsere Situation hineinsprichst und wirkst. Hier sind wir. Und wir leben davon, dass du redest und wirkst. Amen. David hat sich schon hier erzählt, worum es geht. Es geht heute weiter in dieser Reihe hier, das Evangelium, es verstehen, es erleben und teilen. Und in diesem dritten Block, da sind wir gerade hier so mittendrin, so mit dieser Grundfrage, wie ist es möglich, mit Menschen meinen Glauben zu teilen, ohne dass es aufdringlich wäre, ohne dass es irgendwie manipulativ schief rüberkommt, ohne dass das passiert, wovor so wahnsinnig viele noch nicht Christen Angst haben, dass mal jemand was aufgedrückt bekommt. Und ich mag dich heute mit hineinnehmen in einen Text aus dem Neuen Testament, aus der Apostelgeschichte. Findest ihn an dieser Stelle im Kapitel 8. Und der ist ein bisschen länger und wir gehen ihn so Stück für Stück entlang. Was für eine Geschichte sich da entfaltet. Und es ist eine Geschichte, die sich um zwei Männer dreht. Und einer dieser beiden Hauptfiguren ist Philippus. Philippus, du musst ein bisschen vielleicht von seiner Geschichte wissen, um zu verstehen, was da passiert. Philippus, er ist Christ und er ist Teil der ersten Gemeinde. Nachdem Jesus an Himmelfahrt zurück zum Vater gegangen ist und am Pfingstsonntag, an Pfingsten der Heilige Geist kam, ist er Teil der ersten Gemeinde. Er hat dort eine wichtige Funktion, er macht sehr viel hier ehrenamtlich drin. Und irgendwann kommt dieser Punkt in der Apostelgeschichte, an dem die erste Gemeinde wahnsinnig viel Druck von außen bekommt. Dass sie wahnsinnig viel Druck von außen bekommen und sich in ganz Israel verteilt. Ja, sie gehen weg aus Jerusalem, weil sie so wahnsinnig viel Druck um sich herum erleben. Sie verteilen sich und so geht auch Philippus los. Und er landet im Norden des Landes, ein deutliches Stück im Norden, in Samaria. Das ist eine Region, das Verhältnis zwischen den Leuten hier, wo Philippus herkommt und die Leute in Samaria, das ist kompliziert. Ja. Schwaben und Badner mögen sich nicht unbedingt, Böblinger und Sindelfinger haben sich früher nicht so sonderlich gemocht. Es ist nochmal deutlich komplizierter. Ja. Und dieses Verhältnis ist sehr kompliziert. Und doch geht er dorthin, das wird sein Platz. Und Philippus erlebt, wie in Samaria, in dieser Stadt, ganz viele Leute Jesus kennenlernen. Es entsteht irgendwie im Handumdrehen eine neue Gemeinde. Es sind wahnsinnig viele Leute, die Jesus kennen und lieben lernen. Es ist ein absoluter Gänsehaut-Moment, der sich da abzeichnet. Und Philippus, der hat dort ganz schön viel zu tun. Er hat diesen Laden gegründet. Er hat eine ganze neue, junge Gemeinde am Hals, könnte man sagen. Es gäbe ganz schön viel zu tun. Und dann passiert was Unerwartetes. Mitten in diese Situation hinein bekommt er Folgendes gesagt: Steh auf, geh nach Süden zu der Straße, die von Jerusalem nach Gaza führt und menschenleer ist. So, wenn an diesem Sonntagmorgen deine innere Geografie für Böblingen reicht und ein bisschen für Süddeutschland und Alpen oder was weiß ich, wo du gerne zu Hause bist, mit Israel ist vielleicht nicht so vertraut. Und deswegen, ich habe gedacht, ich bringe dir eine Karte mit, ja? Der orangene Pin, Jerusalem, dort, wo er ursprünglich war, wo die Gemeinde war, dann hat er sie wumms in alle Richtungen zerstreut. Philippus kam nach Samaria. Dort ist diese Gemeindegründung, da ist wahnsinnig viel los. Und dann bekommt er von Gott durch diesen Engel gesagt, zieh los auf diese einsame Straße, die nach Gaza runterführt, ja, zu diesem grünen Pin. Das ist dein Weg. Geh in diese Richtung, auf diese Straße, wo so gar nichts los ist. Und wenn du dir das mit seiner Vorgeschichte vorstellst, der ist in Samaria, der hat wahnsinnig viel zu tun, da sind Leute zum Glauben gekommen und da, wo Menschen beieinander sind, wo sie Christen werden, es gibt immer was zu tun, ja, das brummt, es ist wahnsinnig was los. Dann sagt Gott zu ihm, geh wo ganz anders hin. Geh an einen Ort, an dem überhaupt nichts los ist. Warum um alles in der Welt? Ist das nicht blöd? Boah, hier gibt es so viel zu tun. Hey, er merkt, hier schafft Gott, hier sind Dinge in Bewegung, hier macht Gott was. Und dann wird er in die Einöde geschickt, am allerwertesten Ende des Landes, wo nichts los ist in dieser Region, am Ende des Landes. Aber Philippus sagt, ich bin bereit. Ich bin bereit, mich dorthin von Gott führen zu lassen, mitten ins Nichts. Ein Ort, an dem wahrscheinlich noch deutlich weniger los ist als irgendwo in Oberschwaben oder irgendwo in Vorpommern. Und ich war mehrmals in Vorpommern. Ja, das ist diese einsame Straße nach Gaza runter. Obwohl er jede Menge Zeug im Nacken hat, was er denkt, wow, in Samaria, hey, man müsste dies tun, sel tun, da. Und er sagt, nein, ich lasse mich von Gott an diesen einsamen Ort führen. Ich lasse mich an diesen einsamen Ort führen, ohne die Ahnung zu haben, was da wirklich passiert. Das heißt einfach, geh dahin. Was passiert? Eine große Lücke. Er weiß nicht, was los ist. Und so läuft er durch diese Einöde. Es ist wirklich nichts los. Es ist heiß, es ist steinig, es ist staubig. Es ist kein Ort, wo du sagst, boah, hier ist schön, ja. Das wird mal UNESCO-Kultur, Weltkulturerbe, dieser Ort. Nein, es ist nichts los. Und mitten in dieser Einöde hört er plötzlich, wie eine Kutsche vorbeirollt. Und dass dort jemand drauf sitzt. Er weiß nicht, wer ihm da begegnet. Er sieht nur das Offensichtliche, dass da eine Kutsche ist, hinten drauf sitzt ein Afrikaner, das ganze Gefährt. Wenn man es heute vergleicht, das wäre kein Fiat 500, das war eher sowas, was man beim Porsche verkauft. Ja? Also hier deutlich, deutlich besser gestellt. Und es sitzt ein Afrikaner, gut betucht drauf, der lautstark was liest, einen Bibeltext liest. Philippus hat gar keine Ahnung, wer der Kerl ist. Er kennt nicht diese Geschichte, die da an ihm vorbeirollt. Wenn man dann in den Text reinguckt, bekommen wir Dinge gesagt, von denen Philippus im ersten Moment gar nichts weiß. Da heißt es, dort war ein Mann aus Äthiopien unterwegs. Er war Eunuch und ein hoher Beamter am Hof der Kandate, der Königin von Äthiopien. Er verwaltete ihr Vermögen und war nach Jerusalem gekommen, um Gott anzubeten. Und jetzt war er auf der Rückreise. Er saß in seinem Wagen und las im Buch des Propheten Jesaja. Wie gesagt, Philippus hat keine Ahnung, wer das ist. Er sieht nur, gut betucht, Afrikaner, liest, hört ihn lesen, wenn man damals laut liest. Mehr nicht. Er kennt diese Geschichte noch nicht von diesem Mann, der da auf diesem Wagen sitzt, der absolut einer der mächtigsten Männer in einem Reich ist, in einem Königreich ist, vor dem selbst die Römer Respekt hatten. Das ist nicht das Reich, aus dem dieser Mann kommt, ist nicht im heutigen Äthiopien, das so in Ostafrika ist, sondern südlich von Ägypten. Und die Römer haben sich damals gut überlegt, ums Mittelmeer rum sind wir schon zu Hause, erweitern wir uns nach Süden. Aber das Königreich, für das dieser Mann hier mitten Vertreter ist, einer der mächtigsten Männer in diesem Land ist, da waren sich die Römer einig, mit denen schließen wir lieber einen Friedensvertrag und gucken, dass das wirtschaftlich funktioniert. Da macht man keine Front im Süden auf. Zu diesem Land gehört er. Aus dem heutigen Sudan reist er nach Israel. Es ist wahnsinnig aufwendig, es ist unglaublich langer Weg, kein Privatjet, kein ICE, keine Autobahn, sondern auf diesem Wagen. Und das Ding ist, er will nach Jerusalem, um dort Gott zu begegnen. Er geht diesen ewig weiten Weg oder fährt diesen ewig weiten Weg, um in Jerusalem Gott zu begegnen. Was für ein Aufwand, was für ein Commitment, wird man neudeutsch sagen. Wow, ich will dahin. Nur das Ding ist, das Problem an der ganzen Nummer ist, der Kerl ist Eunuch. Auf gut Deutsch, er ist ein kastrierter Mann. Das war für viele Jobs hier so in diesen Königreichen, war das so, dass solche Leute Jobs gekriegt haben, die sehr viel Verantwortung hatten. Da hast du schon mal keine Angst gehabt, dass diese Person irgendwie ein biologischer Konkurrent wird. Und dadurch, dass er Eunuch ist, hat er das Problem, dass er eigentlich nie wirklich in Jerusalem Gott begegnen kann. Es war klar, mit dieser Identität, mit dem, wer er ist, kann er maximal an den ganz äußersten Rand vom Tempelgelände hin. Maximal, wenn überhaupt. Nicht mehr. Es ist so, dass er dorthin kommt und effektiv Außenseiter ist und er das auch immer bleiben wird. Stell dir das vor, was der für eine Sehnsucht nach Gott hat, dass er diesen weiten Weg auf sich nimmt, hunderte Kilometer unterwegs ist, um Gott nahe zu sein, um ihm zu begegnen. Und die, die Gott nahe sind, die sagen ihm dann nachher im Endeffekt, du kommst hier nicht rein. Du kommst hier nicht rein. So ein Aufwand, um nachher gesagt zu bekommen, du hast hier keinen Platz. Und damit die ganze Geschichte nicht komplett umsonst war, hat er diese Schriftrolle aus dem Buch Jesaja noch dabei. Hat er sich gekauft. Geld ist kein Problem. Bücher, Schriftrollen waren schweineteuer, aber immerhin das. Und so fährt er wieder heim, um zumindest hier so halb in selbstlernendem Modus, im Autodidakt sein, irgendwie da einen Bezug dazu mehr zu bekommen. Wie gesagt, das ist er, dieser afrikanische Beamte Philippus. Und die wissen überhaupt kaum was voneinander, welche Lebensgeschichten da hier in der Nähe voneinander laufen. Und dann kommt Gott daher. Dann kommt Gott daher, der ihnen deutlich macht, was er vorhat. Dass der Heilige Geist zu Philippus sagt, geh hin und bleib in der Nähe dieses Wagens. Philippus, der hat gar keine Ahnung, was hier passieren wird. Der läuft einfach in die Einöde am Ende von Israel. Und dann hier, als dieser Wagen vorbeikommt, der so gesagt zu kriegen, bleib mal da ganz nah dabei. Er hat keine Ahnung, was passiert. Aber er weiß, hier redet Gott zu mir. Er hört es. Er hat diese innere Stimme, dieses wie auch immer. Und er weiß, das tue ich. Mit sein dicker Punkt ist, der ihn schon bewegt hat, um von Samaria diesen ganzen Weg runter Richtung Gaza zu gehen, ist ganz einfach und doch so dick und groß, dass er sagt, ich will mich von Gott und von seinem Geist leiten lassen. Dass dieser Engel zu ihm redet und sagt, geh da runter ans Ende des Landes, warum auch immer, du wirst es sehen, Überraschung, geht er. Und auch jetzt das Gleiche, dass er sich von Gott geführt weiß und sagt, bleib bei diesem Wagen, lauf mal nebenher, während dieser Kerl redet. Was passiert in dir, wenn du das hörst heute Morgen? Wie geht es dir da damit, von Gott irgendwie so geleitet zu sein? Vielleicht gibt es Erfahrungen, wo du solchen Eindrücken schon gefolgt bist. Sagen, hey, ohne Vorwarnung war dieser Gedanke da, melde dich mal bei Person X. Oder dass du mitten irgendwie im Hauskreis oder sonst wo den Eindruck hattest, hey, ich habe diesen Bibelvers im Kopf und den möchte ich mit dir teilen. Oder ich bin schon mal hier an meiner letzten Stelle aus dem Haus rausgelaufen, habe hier die Wohnung schon zugeschlossen gehabt am Sonntagmorgen, um loszufahren in den Gottesdienst. Und plötzlich war dieser Gedanke da, Martin, geh nochmal hoch und hol dein Notizbuch. Und ich dachte, okay, ich hole halt mein Notizbuch, warum auch immer. Wo ich dachte, ist vielleicht ein Martin-Gedanke, ja. Es kann nichts schaden, dass du irgendwas zum Schreiben dabei hast, ohne jetzt genau zu wissen, oh, macht Gott hier irgendwas Wildes da damit. 2 Stunden später weiß ich, er macht was damit, ja, aber du weißt es nicht. Du hast nicht in der Hand manchmal. Ist das ein Martin-Eindruck? Ist das irgendein Eindruck, der aus dem Bauch rauskommt, der zu viel gegessen hat? Redet Gott hier? Warum auch nicht? Und je nachdem, mit welcher Prägung du groß geworden bist, ist dir sowas vertrauter? Oder du sagst, weiß ich nicht. Und doch ist das eine Wahrheit und eine Wirklichkeit der Bibel, dass Gott Menschen, die zu ihm gehören, durch seinen Geist führt und wohin bringt, zu anderen Menschen hinbringt. Und natürlich ist diese Unsicherheit immer noch da. Mache ich das jetzt wirklich? Was passiert da, wenn ich diesem Gedanken, diesem Eindruck folge? Ist der von Gott? Kommt er von mir? Es ist nicht diese hundertprozentige Sicherheit immer da. Gott, was machst du hier mit mir? Und doch, das ist Gottes Art zu wirken. Von Anfang an haben die Jünger das gesagt bekommen, noch als Jesus da war in Apostelgeschichte 1, da sagt er das noch zu ihnen, aber wenn der Heilige Geist auf euch herabkommt, auf gut Deutsch, wenn Pfingsten war, dann werdet ihr, oder wenn Pfingsten ist, dann werdet ihr Kraft empfangen. Und von dort an werdet ihr meine Zeugen sein. In Jerusalem, da wo alles begann, erste Gemeinde, in Judäa und Samaria, unter anderem da, wo Philippus jetzt eben war und eine Gemeinde gegründet hat, und bis ans Ende der Welt. Und das geht bis zu dieser Straße kurz vor Gaza und es geht noch mal weiter, es geht bis nach Oberschwaben und noch viele andere Orte auch. Und dort ist das genau da damit verbunden, dass sie gesagt bekommen, der Heilige Geist kommt und es ist mit ihm verbunden, dass ihr auch mit durch ihn geführt meine Zeugen seid. Dass ihr von mir eine Richtung bekommt, wo es hingehen soll. Und so passiert es immer wieder, ich will es nicht zu lang ausdehnen, aber einfach mal, dass es immer wieder passiert. Da sitzt ein Petrus auf einem Dach in Apostelgeschichte 10. Er hat eine ganz wilde Vision und plötzlich stehen unten an dem Haus, neben dem Haus, auf dem er oben auf dem Dach sitzt, 3 Leute, von denen er genau hört. Er hört sie reden und er hört genau, das sind keine Israelis. Ja? Das ist wie wenn du irgendjemand hörst und genau weißt, das ist keiner von hier. Ja? Der hat einen Dialekt, der hat einen Akzent, wie auch immer. Man kriegt es genau raus und er weiß, wer da unten ist. Und Gottes Geist sagt zu ihm, geh mit diesen 3 Kerls mit. Und diese Geschichte wird so, dass Gottes Geist den Petrus in das Haus von einem römischen Hauptmann führt und kein Israeli und kein jüdischer Christ wäre jemals in das Haus von einem römischen Hauptmann gegangen. Niemals. Und Gottes Geist führt ihn dorthin. Und Apostelgeschichte 10 ist der Punkt, an dem Gott diese Familie, die sich bisher um Jesus hier geschart hat, ja, so diese Leute, die zum Glauben kommen sind, die alle irgendwie einen jüdischen Hintergrund hatten, öffnet das für Leute, die keinen jüdischen Hintergrund haben, für Leute wie dich und mich. Oder an anderer Stelle in Apostelgeschichte 16, da heißt es dann einfach mal kurz, Paulus, der reist durch die heutige Türkei. Er erzählt hier und dort an Orten von Jesus und er zieht hin und her, ist unterwegs und es heißt mehrmals, aber der Heilige Geist hat es uns nicht möglich gemacht, dass wir dahin gehen. Also als hätte er ihm ein riesenfettes Stoppschild vor die Nase gesetzt und statt geradeaus zu gehen, schickt er sie woanders hin. Es passiert immer wieder, dass Gott durch seinen guten Geist Christen lenkt und leitet. Und irgendwie so, das, was da passiert, ich bin ein Mensch, der immer wieder ein Bild dafür braucht. Irgendwie hat es mich an das erinnert, was Magnetkraft bewirkt. Ne? Hier vorne, sind mal 3 Jünger von Jesus. Und auf der Rückseite, das, was sie nicht unbedingt sehen, ist irgendwie Gott da. Sie sehen ihn nicht und doch ist er präsent. Und was sie tun ist, er geht los und sie sind bereit mitzugehen. Sie folgen dem, wo Gott sie hinschickt, wo Gott selber hin unterwegs ist, wenn man so will. Und sie sind bereit, diesen Weg mitzugehen. Dort, Gott, wo du längst am Wirken bist, dort gehen wir mit hin. Es kann sein, das führt uns irgendwo an so eine gottverlassene Straße Richtung Gaza oder es führt uns in ein Haus von einem römischen Hauptmann oder es führt uns, was weiß ich, zu deinem Nachbar oder zu jemand anderem. Aber das ist das, was sich durch die Geschichte zieht, dass Gottes Geist, dass Gott unterwegs ist und diese Verbindung zu seinen Jüngern da ist und sagt, komm mit. Ich bin dorthin zu Menschen unterwegs, ich bin schon längst bei ihnen, komm mit. Und manchmal sagst du vielleicht, wow, diese Verbindung ist für mich nicht unbedingt immer offensichtlich. Ich spüre sie nicht immer so stark. Ich frage mich manchmal, Gott, bist du das oder war das der Döner, den ich zu früh, zu viel, zu schnell gegessen habe? Was wirkt hier? Ja? Und es ist gut, diese Frage zu stellen und doch eben dieses Vertrauen zu haben, hey, manchmal begleitet, schickt uns, bewegt uns Gott in eine Richtung, in die ich als Martin vielleicht von mir selber aus nicht gehen würde. Und so geht ein Philippus von Gott geführt an dieses südwestliche Ende des Landes und kommt zu diesem Mann, der dort in der Kutsche sitzt und ganz laut diesen Text aus Jesaja vorliest. Und versucht, ihn zu verstehen. Philippus ist einer dieser Jünger, der sagt, ich bin bereit, mich von Gott und seinem guten Geist bewegen und führen zu lassen. Ich check's nicht immer, aber ich spüre diese Dynamik, die da ist, dieses Verbundensein und dass Gott mich dorthin mitbewegt. Und so kommt er an diesen Wagen, er ist an diesem Wagen dran und irgendwann hört er ihn eben nicht nur beim Lesen, sondern er kommt mit ihm drüber ins Gespräch. Da heißt es in Vers 30 und 31, Philippus lief hin und hörte, wie der Mann laut im Buch des Propheten Jesaja las. Und Philippus fragte, verstehst du eigentlich, was du da liest? Das ist eine sehr, sehr relevante Frage, die stellen sich auch manche Lehrkräfte oder manche Eltern. Ja? Verstehst du eigentlich, was du da liest? Und der Eunuch sagte, wie soll ich es verstehen, wenn mir niemand hilft? Und er bat Philippus, steig ein und setz dich zu mir. Philippus läuft mit und er hört zu. Er stellt dann irgendwann mutig diese Frage. Und ganz ehrlich, an seiner Stelle, ich finde es eine mutige Frage. Verstehst du, was du da liest? Ja, du läufst neben einem recht prunkvollen Wagen von einem wichtigen Menschen und den zu fragen, checkst du überhaupt, was du da gerade in Händen hältst? Das braucht schon ein Stück Mut. Und doch stellt er diese Frage. Und die Antwort von diesem Äthiopier ist ja so fast gar wie so ein vorsichtiger Appell. Wie soll ich es verstehen, wenn es mir niemand erklärt, wenn mir niemand hilft? Auf gut Deutsch, Philippus, du bist da. Du hörst dich potenziell wie jemand an, der von hier ist. Ja? Warum? Ha, man hört es halt raus, wo du her bist. Ja? Genau. Und er geht mit und setzt sich zu ihm. Und mitten irgendwo in dieser staubtrockenen Einsamkeit, mitten am Tag, in der Hitze, lesen die miteinander in der Bibel, im Alten Testament. Und von diesem Text aus Jesaja 53, wo es um Jesus geht, lernt dieser Äthiopier an diesem Tag kennen, wer Jesus ist. Und es hat so einen nachhaltigen Eindruck auf ihn, dass er sich entscheidet, mit Jesus zu leben. In diesen Versen 36 bis 38 geht es dann weiter. Als sie auf der Straße weiterfuhren, kamen sie an einer Wasserstelle vorbei und der Eunuch sagte, dort ist eine Wasserstelle, spricht etwas dagegen, dass ich getauft werde. Und er befahl, den Wagen anzuhalten, beide, Philippus und der Eunuch, stiegen ins Wasser und Philippus taufte ihn. An diesem Tag kommt dieser Mann zum Glauben, dieser Mann, der bisher nicht zu Gottes Familie gehören konnte, bekommt es zugesprochen, dass er Teil von Gottes Familie ist, dass er ein Kind Gottes ist. Dieser Mann, der bisher maximal am Rand gestanden ist, der bekommt einen Platz in Gottes Familie. Und er lässt sich taufen. Dieses alte Leben, das taucht unter und er taucht wieder auf, als ein anderer, als ein fröhlicher Mensch, der weiß, ich gehöre zu Gottes Familie. Da fährst du durch die Einöde Israels, und bist enttäuscht wie Sau über all die Mühe und sitzt da mit einem Schriftstück, wo du sagst, ich verstehe 5% maximal. Was ist hier los? Und plötzlich schickt Gott diesen Kerl daher, der neben deinem Wagen mitläuft und fragt, verstehst du, was du da liest? Und plötzlich öffnet Gott da hier etwas, was keiner erwartet hätte. Weil Philippus bereit war zu sagen, Gott redet und wirkt und leidet und ich bin bereit mitzukommen. Ich habe den Eindruck, da ist irgendwas zugange, ja, irgendwo zieht und wirkt Gott hier und ich bin bereit mitzukommen. Ich bin bereit, mich da mitleiten zu lassen. Das ist das, worum sich's bei ihm dreht. Und was für ein Wunder ist es, wenn das passiert. Vielleicht sagst du, wow, hier so diese Philippus-Nummer, das ist 10 Nummern zu groß für mich. Ja? In dieser Geschichte versinke ich wie in einem Zelt, ja? Das einem plötzlich hier wie ein T-Shirt eigentlich angezogen werden soll. Das ist mir viel zu wild, viel zu groß. Und vielleicht ist es das in dem Moment auch. Und ich verstehe es, wenn du sagst, wow, mir ist es ehrlich gesagt zu viel. Es wirkt zu groß, es wirkt zu wild. Und ganz ehrlich, ich kann dir nicht sagen, was in deiner neuen Woche passieren wird, was Gott mit dir vorhaben wird, wann und zu wem er dich vielleicht schickt ins Leben von einem Menschen hinein, um durch dich hier in diesem Leben was zu bewirken. Und vielleicht ist so ein Moment, in dem du nicht viel nachdenkst. Vielleicht ist der Moment, wo du am Duschen bist. Vielleicht ist es der Moment, wo du gerade Pause machst hier. Vielleicht ist es irgendwo zwischendrin, wo du den Eindruck hast, wow, Gott setzt hier irgendwas in Bewegung. Da ist dieser Gedanke da, Martin, ist dran, hey, schreib dem oder derjenigen mal eine WhatsApp. Es ist dieser Moment, in dem du merkst, irgendwas bewegt dich zu sagen, hey, wir haben noch ein Viertels Kuchen da. Ja? Ich pack den ein und mach den Weg zu Nachbars. Vielleicht ist es der Punkt da, dass du sagst, es ist dran, eine Einladung auszusprechen, als Kerls mal wieder ein Bier zu trinken, als Frauen vielleicht miteinander frühstücken zu gehen, was auch immer, um zu sagen, okay, ich habe den Eindruck, das, was mir gerade durch den Kopf geht, es widerspricht nicht Gott. Vielleicht setzt er schon was in Bewegung und vielleicht ist es meine Aufgabe, mich zu trauen, dem mit nachzugehen. Hast du eine Gewissheit, wie das endet? Was da dabei rauskommt, wo du mit Gott da ankommst? Philippus hatte das auch nicht, ich habe es nicht. Und doch bleibt es spannend zu sagen, hey Gott, wo führst du mich hin? Wir überschauen nicht, was Gott vorhat. Und doch bleibt es genau bei dem. Ich will mich von Gott und von seinem Geist leiten lassen. Ein Mann, den ich sehr schätze, Lehrer, Autor, Michael Herbst, der hat es auf eine sehr, sehr coole Art formuliert, dass er sagt, Gott lockt uns heraus. Er ruft und sagt, sei einfach verfügbar. Wenn du morgen losgehst in deinen Tag, dann sag, Gott, ich bin verfügbar. Ich will mich von dir leiten lassen. Und mitten hinein in all das, was du vielleicht gerade gehört hast und was bei dir gerade hängen geblieben ist oder wo für dich ein Punkt war, lade ich dich jetzt ein, mit Gott zu reden über das, was dich gerade da davon beschäftigt. Oder wo vielleicht in der vergangenen Woche ein Eindruck schon da war, wo du gesagt hast, irgendwie traue ich mich dem noch nicht nachzugehen. Was auch immer. Ich lade dich ein, mit Gott zu reden und ich bete dann zum Abschluss mit uns. Guter Gott, was für ein Geschenk ist es, dass du uns deinen Heiligen Geist gibst, dass du durch ihn redest und wirkst und ihn gebrauchst, um bei Menschen anzukommen. Und du weißt, was die Einzelnen gerade mit dem Gehörten verbinden, aber was in mir vielleicht an, an Vorsicht, an Skepsis da ist, an der Frage, was bin ich, was bist du? Und ich bitte dich um dieses Gespür dafür, wo du am Wirken und Reden bist. Wo du uns irgendwo hin mitnehmen möchtest, wie du das bei Philippus getan hast. Um zu sehen und zu staunen, was du vorhast. Und wie durch das einfache Menschsein und Dasein in das Leben von jemand anderem ein Stück Hoffnung, ein Stück Licht kommt, ein Stück Liebe kommt, die in ihm so nicht da ist. Ich bitte dich um ein gutes Gespür, wo du wirkst, um Mut, sich auf dich einzulassen. Vater, ich bitte dich um dieses Wunder, um dieses innerliche Bereitsein. Vater, ich will verfügbar sein für das, was du vorhast. Amen.